Ja, schönen guten Morgen. Nichts ist wie die Gegenwart Gottes. Nichts ist so kostbar. Nichts tut unserer Seele so wohl. Mit dem neuen Jahr haben wir auch eine neue Gewohnheit angefangen. Wir möchten unsere Zunge gebrauchen, um das Wort Gottes zu proklamieren. Das machen wir nicht einfach so, sondern weil wir überzeugt sind, dass da Segen drauf liegt, dass das etwas ausmacht mit uns. In Sprüche 18, 21 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie richtig gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Darum wollen wir zusammen proklamieren, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. In ihm ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Einen wunderbaren Heiligen Geist haben wir bekommen. Wir sind ja in unserer Predigtserie im Thema Vorbilder des Glaubens. Eigentlich wollte ich euch über eine ganz außergewöhnliche Frau berichten. Ich habe schon ihre Biografie bestellt und angefangen zu lesen und dann hatte ich den Eindruck bekommen, ich solle ein anderes Thema nehmen. Heute geht es nicht um eine Person spezifisch, doch ich stelle euch dann drei Vorbilder vor. Es geht mir um die verfolgten Christen. Wenn wir es genau nehmen, sind sie eigentlich die Norm und wir die Ausnahme. Und da ich der Meinung bin, das könnte sich ändern, denke ich, tun wir gut daran, wenn wir uns etwas mit dem auseinandersetzen. Denn ihr Vorbild hilft uns wirklich sehr. In all den Verheißungen, die wir auf Poster und Postkarten und sogar T-Shirts lesen, habe ich noch nie die folgende gesehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Jesus war eigentlich ziemlich klar und eindeutig. Er hat verheißen, dass wir verfolgt werden. Das hören wir nicht so gerne, oder? Aber er hat auch gesagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Wir hier im Westen kennen wenig von Verfolgung und noch weniger von glücklich sein, selbst in Verfolgung. Dabei hat die Gemeinde Jesu ganz anders begonnen. Wir lesen ja schon in der Apostelgeschichte von der ersten Christenverfolgung. Im Römischen Reich wurden die Christen auf brutalste Weise verfolgt. Das Kolosseum ist ja nur ein kleines Beispiel davon. Dann im Jahre 380 wurde das Christentum durch den Kaiser Theodosius zur Staatsreligion erklärt. Plötzlich wurden alle Christen. Es kostete nichts mehr, Christ zu werden. Die Nachfolge war nicht mehr da. Das ist bis heute eine große Herausforderung in unseren christlichen Ländern. Wir sind alles Christen, aber kaum jemand folgt Jesus wirklich nach. Und das beschäftigt mich, weil es so anders ist in den Ländern, wo es eben anders ist, wo es etwas kostet, Jesus nachzufolgen. Ich habe mich ein bisschen vertieft in dieses Thema und habe einige Informationen dazu bekommen. In mindestens 50 Ländern werden Christen verfolgt. In 23 weiteren werden sie nur diskriminiert. Man schätzt, dass weltweit 260 Millionen Christen verfolgt werden. Letztes Jahr wurden fast 9500 Kirchen oder kirchliche Einrichtungen geschlossen, zerstört oder attackiert. Im Vorjahr waren es nur 1800. Ein großer Unterschied. Mindestens 4.305 Menschen werden jedes Jahr getötet, nur weil sie Jesus nachfolgen. Das sind 12 pro Tag. Menschen sterben, nur weil sie Jesus bekennen. Die Zahlen gehen sehr weit auseinander. Ich habe die kleinste Zahl genommen. Es ist so schon schrecklich genug. Ich will euch keineswegs schlechte Gefühle machen. Wir können das nicht ändern. Wir leben einfach privilegiert. In einer Gesellschaft, wo wir unseren Glauben noch frei ausleben können. Was wir tun können, ist dies nicht als selbstverständlich anzunehmen, sondern dankbar zu sein, dass dem so ist. Und wir können auch nicht auf hohem Niveau unzufrieden sein, wenn Dinge nicht genauso sind, wie wir sie wünschen. Und wir können beten für unsere Geschwister, die verfolgt werden. Und, um das geht es eigentlich heute, wir können uns ein Beispiel nehmen an ihnen. Denn sie fordern uns positiv heraus und motivieren uns. Ihre Leidenschaft, ihre Liebe zu Jesus, da können wir uns wirklich ein Stück abschneiden. Ich habe letztes Jahr 2 Bücher von Tom Doyle gelesen. Tom war 20 Jahre lang Pastor in Amerika. 1995 begann er Reise zu führen in biblische Gebiete, in Israel, Jordanien, Ägypten und so weiter. Im Jahr 2001 verspürte er den Ruf Gottes, ganz in diese Gegend zu ziehen. Ist wieder etwas da? Nein. Okay. Eben, im Jahr 2001 verspürte er den Ruf, ganz in diese Gegend zu ziehen. Noch im Prozess der Überlegung war das 9-11. Amerika wurde attackiert von Moslems. Und da hat er natürlich Riesenzweifel und Fragen, die da gekommen sind. Können wir es wirklich wagen, als Amerikaner in dieses Gebiet zu reisen? Vater von 6 Kindern. Und dann sei er zum Schluss gekommen, dass es überall auf der Welt gute und schlechte Menschen gibt. Und dass Moslems einfach genauso Menschen sind, die es verdient haben, die gute Botschaft von Jesus zu hören. Heute wohnt er mit seiner Frau in diesem Gebiet und dient in Ägypten, Iran, Irak, Jordanien und Syrien und in den palästinensischen Gebieten von Israel. Er bildet Untergrundpastoren aus und über deren erstaunliche Erlebnisse berichtet er in seinen Büchern. Falls es jemand ausleihen oder die beiden ausleihen möchte, tue ich sie gerne ausleihen, sind allerdings auf Englisch. In einem Interview sagt er etwas ganz Eindrückliches. Timon, was macht man? Nein. Also ich rede mal weiter. Der Timon macht das wieder. He? Also, wir waren beim Interview. Da sagt er, wenn sich ein Moslem in seinem Herkunftsland bekehrt, Stromkabel. Da ist doch Stromkabel, oder? Dann begeht er ein Verbrechen. Er muss mit dem Tod rechnen. Er weiß, dass ihn das alles kosten kann. Und oftmals kostet es ihn auch alles. Es ist also schon in der DNA eines Frischbekehrten, dass die Nachfolge von Jesus ihn etwas kostet. Tom erzählt von Karim, der mit seiner Frau und 2 Kindern in Damaskus lebte. Und er verspürte Gottes Ruf, in eine Stadt im Südwesten von Syrien zu ziehen. Dort wohnen vor allem Drusen. Drusen zählen weltweit etwa 1 Million Anhänger. Sie sind hauptsächlich im Libanon, in Israel und in Syrien ansässig. Ihre Religion ist ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Religionen und Philosophien. Man kann sich nicht zum Drusentum bekehren, man wird dort hineingeboren. Und man kann nicht austreten oder eben hineintreten. Drusen heiraten auch nur untereinander und somit ist diese Gemeinschaft sehr eng. Sorry, heute ist das da ein bisschen schwierig mit dem PC. Nein, warte mal. Da, jetzt müssen wir das. Und Jürgen hat eben gesagt, dass das nicht geht. Warte, jetzt, wo haben wir da? 6, 7, 1, 2. Er zog in diese drusische Stadt und wurde sofort vom Bürgermeister besucht, der ihm gesagt hat, wir leben hier im Frieden zusammen und wir möchten nicht, dass du das irgendwie durcheinander bringst. Wir sind alles Drusen und keine andere Religion hat hier Platz. Er wurde dann überwacht und wurde sogar öfters aufs Polizeipräsidium gebracht und zusammengeschlagen. Und obwohl er sich überhaupt nichts, danke Timon, zu Schulden kommen ließ. Nach über einem Jahr war er total entmutigt. Er hatte viele Schläge eingebüßt, wurde nirgends akzeptiert, hat mit seiner Frau Gebetsmärsche durch die ganze Stadt gemacht, hat Gott angefleht zum Eingreifen und er sah keinerlei Frucht von seinen Strapazen. Hat sich gefragt, lohnt es sich überhaupt, all diese Strapazen auf sich zu nehmen? Ich bin hier wie ein Außerirdischer. Und dann eines Morgens läutete es an seiner Tür und es stand ein Druse vor der Tür und sagte, kannst du mit mir kommen, meine Tochter ist todkrank, kannst du für sie beten? Bis dahin hatte er noch nie mit einem Kranken gebetet. Und es war anscheinend wohl eher ein Akt der Verzweiflung als des Glaubens, dass er mitgegangen ist und hat für das Kind gebetet. Darauf musste er am gleichen Tag Schläge einstecken von der Polizei, wurde verwarnt und er litt. Er wusste nicht, was geschah. So langsam heilten seine Wunden, als es wieder läutete an seiner Tür. Standen 50 Drusen draußen und wollten Gebet. Karim war total erstaunt, denn er hatte nicht gehört, dass die Tochter nicht mehr schwer krank, sondern sehr quick lebendig war. Er betete für alle, die Gebet wollten, auch für die Polizei und den Bürgermeister, die natürlich sofort auch auf dem Platz waren, obwohl die kein Gebet wollten. Und es geschah ein Wunder. In der Folge bekehrten sich 400 Drusen. Und das war dann too much für IS. Sie haben ein Kopfgeld von $10,000 auf ihn ausgesetzt. Hey, weißt du was für eine Ehe? $10,000, weil du zu gefährlich bist. Weil Gottes Reich sich so durch dich ausbreitet. Ich finde das Hammerzeugnis. Der Bürgermeister, der zwar immer noch sehr kritisch war, informierte den Karim darüber, weil er eine Kraft gespürt hatte, als dieser für ihn betete. Und Karin entschloss sich dann schließlich, zurück in seine Heimatstadt zu gehen und die wachsende Gemeinde in Einheimische zu übergeben. Eine wahre Geschichte von einem wahren Helden, der es sich etwas kosten ließ, der lange auf Frucht gewartet hat und dann Frucht gesehen hat. Eine weitere eindrückliche Geschichte ist die von Assam. Assam war ein somalischer Pirat. Es war sein Job, Schiffe vor der Küste Somalias auszurauben. Dann begann er von Jesus zu träumen und er erzählte seinem Imam davon. Dieser schlug ihn und sagte, sag niemandem etwas und rede nie mehr über diesen Namen Jesus. Seine Mutter bat ihn, diesen Ort zu verlassen, weil sie wusste, dass sein Vater ihn töten würde, wenn er weiter über Jesus nachdachte. Assam floh. Auf der Flucht fand er eine Bibel, las darin, bekehrte sich. Seine Mutter, die inzwischen auch Christin geworden war, wurde tatsächlich umgebracht, weil sie sich zu Jesus bekannte. Aber heute ist Assam immer noch aktiv in der Untergrundkirche von Somalien. Übrigens in dritter Stelle vom Weltindex des verfolgten Christen. Er reist in Särgen nach Kenia. Särge werden ja nicht geöffnet. Er geht in diesen Särgen nach Kenia, holt Bibeln, dann ein Sarg voller Bibeln mit ihm zurück ins Land und dort verteilt er die Bibeln. Er ist bereit, wirklich für Jesus in den Sarg zu gehen. Das finde ich extrem beeindruckend. Auch seine Kreativität finde ich extrem beeindruckend, wie er einfach sich nicht hindern lässt an diesen Grenzen und so Gottes Reich baut. Die nächste Person, die ich euch vorstellen, die nächste Person, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist Helen Berhane. Sie wurde 1974 in Eritrea geboren. Laut Open Doors ist Eritrea auf dem 6. Platz der Länder, in denen Christen am meisten verfolgt werden. Und eine kleine Randbemerkung. Wie cool ist denn das, dass wir hier eine eritreische Gemeinde beheimaten oder Raum geben dürfen? Ich finde das der Hammer. Und Afghanistan liegt auf dem 2. Platz. Und es kommen beim Connecting Point immer wieder Afghanen. Und ich bete und hoffe, dass da etwas entsteht. Betet doch mit mir, dass sich Afghanen bekehren und nachher als Missionare zurückgehen können. Jetzt zurück zu Helen. Helen begann mit 8 Jahren in die Kirche zu gehen. Als sie 17 war, hat man sie mit dem Schwager ihrer Tante verheiratet. Sie bekam eine Tochter, aber die Ehe funktionierte nicht. Und der Mann verließ Eritrea. Helen wurde Gospelsängerin und es entwickelte sich daraus einen richtigen Dienst. Sie sang in den ländlichen Gebieten Eritreas und verkündigte das Evangelium. Nebenbei studierte sie Theologie und leitete 3 Bibelgruppen pro Woche. Nach einem Open Air wurde sie verhaftet. Man klagte sie an, gegen den Präsidenten aufgerufen zu haben. Sie sagte, sie habe nur das Evangelium verkündet. Und dabei bleibe es. Dann ließ man sie wieder los. Dies wiederholte sich mehrere Male. Aber Helen ließ sich nicht beirren. Sie sang und predigte das Evangelium weiter. Schließlich wurde sie verhaftet und gefangen genommen und wurde in ein Militärgefängnis gebracht. Nach einigen Wochen verlegte man sie in ein anderes Gefängnis. Dort wurde sie in einen Schiffscontainer gesperrt. Es gab keine Toilette, nur einen Eimer. Nachts war es bitterkalt, tagsüber drückend heiß. 20 Leute waren dort drin. Und sie entschied sich, gemäß den Anweisungen des Paulus, der ja auch aus dem Gefängnis diese Worte den Philipper schrieb, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das hat sie gemacht. Sie sang weiter ihre Lieder. Ein Liedtext lautet wie folgt. Ich danke dir, Herr, trotz der Hitze, trotz der Kälte. Ich danke dir, Herr, trotz den beißenden Flöhen und Läusen. Ich danke dir, Herr, ich liebe dich, Jesus. Das sang sie dort in den Containern. Die Wache fand das nicht so toll. Sie haben sie genommen und an der Sonne einen ganzen Tag lang angebunden. Aber sie ließ sich nicht beirren, sie sang einfach weiter. Und sie wurde gefragt, wieso machst du das? Ihre Antwort war, mein Retter hat so viel für mich gelitten. Warum sollte ich nicht auch für ihn leiden? Sie würde nie aufhören zu singen. Sie wurde wieder in der Sonne angebunden. Ein Satz im Interview hat mich besonders berührt. Sie sagte, wenn du dich von deinen Umständen einschränken lässt, dann bist du besiegt. Aber wenn du über deine Umstände hinausschauen kannst, dann bleibst du siegreich. Sie hat sich nicht beirren lassen, sie hat weitergesungen. Wörtlich sagte sie auch, ich hatte eine großartige Zeit. Ich konnte das Wort Gottes meinen Mitgefangenen verkünden. Nur so als kleine Erinnerung, 20 Leute eingepfercht in einem Schiffcontainer. Und ihr Kommentar, ich hatte eine großartige Zeit. Das macht mir sehr Eindruck. Helen wurde immer wieder aufgefordert, mit Singen und Predigen aufzuhören, aber sie weigerte sich. Schließlich wurde sie für 4 Monate ganz allein in einen Schiffscontainer gesperrt. Aber sie sagte, das hätte ihr nicht geschadet. Im Gegenteil, sie hätte noch mehr Lieder schreiben können und singen können. Nach 4 Monaten Einzelhaft wurde sie wieder zu den anderen Frauen in den Container gebracht. Dort gab es nun auch 2 weitere Christinnen und sie begannen zusammen zu singen, worauf alle 3 am nächsten Tag an die Sonne gebunden wurden. Sie sagte, sie möge es einfach nicht, untätig den Tag zu verbringen. Sie müsse das Evangelium verkünden und den Menschen die Liebe Gottes näher bringen. Nach 3 Jahren wurde sie ins Hauptbüro gebracht. Man gab ihr ein Blatt zum Unterschreiben, dass sie aufhören würde zu predigen und zu singen. Sie weigerte sich. Darauf wurde sie mit einem Stock geschlagen. Sie sagte, ihr könnt mich umbringen, ich höre nicht auf, von Jesus zu reden. Man hat sie tatsächlich fast totgeschlagen. Sie war nachher wochenlang ganz schwach. Übrigens dankte sie in dem Interview all den vielen Betern, die für sie gebetet haben. Sie sagte, nur durch Gebet hat sie das alles durchstehen können. 32 Monate lang war sie in den Containern eingesperrt und hörte nicht auf zu singen. Sie sagte, wie hätten die Leute sehen können, wie stark unser Gott ist, wenn ich plötzlich geschwiegen hätte. Im Jahr 2006 wurde sie mehr tot als lebendig entlassen. Ihr Kommentar, die wollen nicht, dass man im Gefängnis stirbt. Darum schicken sie dich heim. Helen starb aber nicht. Und dank der Hilfe eines wohlgesinnten Einwanderungsbeamten konnten sie in den Sudan fliehen, wo sie ein Asylgesuch für Dänemark stellte. Dies wurde genehmigt und nur einige Wochen später oder Monate später konnte Helen mit ihrer Tochter nach Dänemark ausreisen. Heute setzt sie sich für verfolgte Christen ein und hatte in diesem Zusammenhang sogar schon mal ein Treffen mit Donald Trump. Ihre Geschichte gibt es auf Buchform oder auf YouTube. Bei allem Entsetzen, die diese Geschichte in mir auslöst, ermutigt sie mich trotzdem. Sie zeigt, zu was ein Mensch in enger Verbindung mit Jesus fähig ist. Unser Gott ist stärker als alles andere und in ihm sind wir mehr als Überwinder. Es sind nicht besonders starke Menschen. Es ist ein besonders starker Gott, der in ihnen wohnt. Und es ist derselbe Gott, der auch in dir und mir lebt. Die Frage ist nur, wie viel Raum geben wir diesem besonders starken Gott in uns? Nun möchte ich euch noch 2 kleine Filme zeigen von China. Dort wird ja die Gemeinde auch sehr stark verfolgt. Leider ist die Qualität sehr, lässt zu wünschen übrig, weil es natürlich Amateuraufnahmen sind. Jetzt fällt der Ton, aber schon gleich. Ihr lest das, das macht nichts. Schon eindrücklich, wie sie sich freuen über ein Buch. Und es ist eben nicht nur ein Buch, es ist eben mehr als ein Buch. Mittlerweile gibt es in China mehr Christen als Mitglieder der kommunistischen Partei. Trotz harter Verfolgung, weil Gott sich nicht hindern lässt, weil Gott gewaltig wirken kann, selbst oder vielleicht sogar noch mehr, wenn Druck da ist. Sogar der Spiegel und die NZZ haben darüber berichtet. Zum Abschluss lese ich euch noch einen etwas längeren Abschnitt aus dem Hebräer, Kapitel 11. Ich habe ihn in die Gegenwart übersetzt. Weil sie Gott vertrauen, kann er Großes durch sie tun. Sie bezwingen Königreiche, sorgen für Recht und Gerechtigkeit und erleben, wie sich Gottes Zusagen erfüllen. Vor dem Rachen des Löwen werden sie bewahrt. Und selbst das Feuer kann ihnen nichts anhaben. Sie entgehen dem Schwert ihrer Verfolger. Wenn sie schwach werden, gibt Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verlassen, vollbringen sie wahre Heldentaten und schlagen die feindlichen Heere in die Flucht. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere werden verhöhnt und misshandelt, weil sie sich an Gott festhalten. Man legt sie in Ketten und wirft sie ins Gefängnis. Sie werden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, ziehen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irren in Wüsten und im Gebirge herum und müssen sich in einsame Täler und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für diese Welt. Sie alle vertrauten Gott. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Hebräer 11, 33 bis 39. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns diese Vorbilder nehmen, wenn wir die Augen nicht verschließen und sehen, hey, das gibt Leute, die haben noch ein bisschen mehr Leidenschaft als wir. Die fordern uns positiv heraus. Die sind echte Vorbilder. Ihre Liebe zu Jesus macht sie total stark. Das ist nicht eigene Kraft, sondern es ist die Gnade Gottes, die sie befähigt, über sich hinaus zu wachsen. Ich schließe mit nochmals zwei Versen aus dem Hebräer. Die helfen uns, wenn es uns mal nicht so, oder die weisen uns darauf hin, wenn es für uns mal ein bisschen enger wird. Dies ist nicht die Zeit, sich zurückzuziehen und die Zusammentreffen zu vernachlässigen, wie es manche sich angewöhnt haben. Denn wir brauchen einander. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns treffen, um uns gegenseitig zu ermutigen und anzuspornen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Hebräer 10,25. Ja, wir sollen einander anspornen und ermutigen auf dem Weg mit Jesus. Wir brauchen einander, heißt es da. Zusammen sind wir stark und ich denke, das ist gut, wenn wir uns eins machen und einander ermutigen, wenn wir uns herausfordern lassen, auch mal über Jesus zu reden. Vielleicht ernten wir einen schrägen Blick oder so, aber was ist das schon? Die Menschen um uns brauchen Jesus. Und ich denke, da, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Denn der Gott, der in uns lebt, der ist stärker als alles andere. Ich möchte mich anstecken lassen von dieser Leidenschaft. Auch von dieser Leidensbereitschaft, aus meiner Komfortzone mal ein bisschen auszubrechen. Jesus ist so würdig und er hat es verdient, dass wir unser Leben wirklich für ihn leben. Ich möchte noch beten und dann schließt dann der Freddy wieder mit dem Gottesdienst ab. Singen wir noch ein Lied. Jesus, ich danke dir. Vor allem danke ich dir für dieses Opfer. Du hast dich hingegeben für uns. Du hast einen vollkommenen Preis gezahlt. Du hast gelitten für uns. Damit wir frei sein können. Damit wir heil sein können. Damit wir die Ewigkeit mit dir verbringen können. Ich danke dir, Jesus, dass du ein gewaltiger, mächtiger, grosser, starker Heiland bist. Ich danke dir für all die Christen, Herr, für einen Karim, für einen Helen, Herr, die ihre Leben so hingeben. Herr, ich will mich herausfordern lassen von ihnen und ich bitte dich, dass du uns allen einfach den Mut gibst. Mutige Ziele für dich, Herr, und mehr noch herzustehen für dich und dein Reich. Unser Leben völlig hinzugeben, dass du gross rauskommst. Dass du dein Reich kannst bauen. Herr, ich danke dir für das, was du tust in all diesen Ländern. Herr, für China, für den Nahen Osten. Jesus, danke, dass du dort so gewaltig dein Reich baust. Herr, und wir beten, dass du das auch bei uns tust. Herr, wir beten, dass auch da einfach dein Reich zunimmt, Menschen dich kennenlernen, Menschen dich finden. Herr, ich bete gerade für die Afghanen, die da kommen in Connecting Point. Jesus, ich bitte dich, dass etwas daraus entsteht, Herr. Ich danke dir für die Eritreer, die kommen, die dich feiern da, ihre Freiheit feiern können. Herr, ich danke dir, dass du wunderbar wirken tust, dass dein Reich zunimmt. Du bist ein herrlicher Gott. Preise und lobe dich für deine Treue. Preise und lobe dich, Herr, dass du uns niemals ins Messer laufen lässt, vergeben, sondern dass du uns alles gibst, was wir nötig haben. Du hast versprochen, immer bei uns zu sein, uns nie allein zu lassen und uns immer zu stärken und zu helfen. Ich danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen. Du bist ein treuer Versprechenhalter. Ich preise dich, Herr. Amen.